The American Experience. Christa Kalinsky-Becker und Todd Becker aus den USA zum 250. Geburtstag der Unabhängigkeitserklärung. Von Anfang an, ja sogar schon in den Tagen vor der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776, bezeichneten die Amerikaner die Idee, einen Staat, eine Nation auf der Grundlage zweier philosophischer Grundprinzipien zu gründen, als das amerikanische Experiment. Diese beiden Prinzipien finden wir in zwei Dokumenten, die als Grundlage für das politische und soziale Modell der Vereinigten Staaten dienen. Prinzip 1, das in der US-Verfassung zu finden ist, besagt, dass ein Volk sich selbst regieren kann und sollte und nicht von oben durch einen König, Kaiser oder eine Gruppe selbsternannter Aristokraten, Autokraten oder Plutokraten regiert werden sollte. Prinzip 2 lautet, alle Menschen sind gleich geschaffen und von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Wobei hier all men zum einen alle Männer als auch alle Menschen bedeuten kann. Das ist zweideutig. Im 18. Jahrhundert waren dies wahrhaft revolutionäre Ideen. Heute, da wir als Land 250 Jahre Unabhängigkeit feiern, halten wir dies für selbstverständlich. Damals war das jedoch nicht der Fall. Seit dieser Zeit wurde immer wieder die Frage gestellt, kann ein Volk sich tatsächlich selbst ohne einen starken individuellen Führer, einen König, regieren? Im Laufe ihrer Geschichte mussten sich die Vereinigten Staaten immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, ob das Volk die Regeln festlegen und eine soziale und politische Struktur schaffen sollte, die es selbst regiert. Und im Laufe unserer Geschichte wurde diese Frage, was mit dem Satz »Alle Menschen sind gleich geschaffen« gemeint ist, theoretisch diskutiert und in der Praxis kontrovers behandelt, was hin bis zur Auslösung eines Bürgerkrieges dieser Idee wegen führte. Als Thomas Jefferson im Jahre 1776 diese Worte schrieb und die Unabhängigkeitserklärung mit den Unterschriften aller Unterzeichner ratifizierte, meinte man im gleichen Atemzug, dass die genannten Prinzipien für alle Menschen oder doch nur für männliche Personen zutreffen? Oder ausschließlich männliche Personen mit Eigentum? Oder meine man nur weiße männliche Personen? Und wie war die rechtliche Stellung von Frauen? Und wie war die rechtliche und soziale Stellung schwarzer Sklaven, die gemäß der Verfassung bis 1808, also 20 Jahre nach der Verabschiedung der Verfassung und 32 Jahre nach der Verwendung des Satzes in der Unabhängigkeitserklärung, weiterhin legal nach Amerika gebracht werden konnten? Und wie stand es um die indigenen amerikanischen Ureinwohner? Was also meinten die Delegierten in Philadelphia im Jahre 1776, die die 13 einzelnen britischen Kolonien vertraten, als sie den Satz »Alle Menschen sind gleich geschaffen« befürworteten. Als sie Amerikas Unabhängigkeit von König George III. Und damit von Großbritannien und Irland erklärten. Unabhängig davon, was man heute darüber denkt, besteht zumindest meiner Meinung nach kein Zweifel daran, dass Thomas Jefferson entgegen seiner Gedanken in der Unabhängigkeitserklärung meinte, dass nur Männer gleich geschaffen sind. Und die meisten, wenn nicht sogar alle Unterzeichner der Erklärung, vertraten dieselbe Ansicht. Als praktische soziale Realität genossen zu dieser Zeit nur weiße Männer, die über Eigentum, einen Beruf oder bedeutenden Reichtum aus Handel oder Industrie verfügten, politischen Status und rechtliche Autonomie. Und schwarze Menschen, selbst freie schwarze Menschen, hatten offensichtlich kein Wahlrecht und durften keine Ämter bekleiden. Indigene Völker, Indianer, wurden nicht einmal berücksichtigt. Nach den damaligen Normen war es die Aufgabe der Frau, den Haushalt zu führen, die Kinder zu zeugen und zu erziehen und ihren Ehemann zu unterstützen. In den folgenden 250 Jahren entwickelte sich in Amerika sowie in Europa die Definition von Gleichheit im Hinblick auf soziale und kulturelle Normen weiter und wurde in Amerika größtenteils durch Veränderungen in der Verfassung verankert. Aber damals wie heute gab es immer Amerikaner, die diese Entwicklung ablehnten. Beispielsweise erklärte Franklin Pierce, der 14. Präsident der Vereinigten Staaten, der 1848 als Demokrat und Befürworter der Sklaverei gewählt worden war, in seiner Funktion als Präsident offen, dass die Weiße den anderen Rassen überlegen sei, dass Frauen keine Rolle in den politischen Gesellschaften zu spielen hätten und dass die Sklaverei ein akzeptabler Bestandteil der politischen und wirtschaftlichen Gesellschaft Amerikas sei. Für die meisten Amerikaner heute, vielleicht noch überraschender, ist die Haltung der Führer der feudal organisierten Südstaaten, die sich zu den konföderierten Staaten zusammenschlossen und von 1861 bis 1865 einen vierjährigen Bürgerkrieg gegen die Nordstaaten führten. Die Sklavenhalter und Plantagenbesitzer im Süden der USA vertraten ganz offen ihre Überzeugung, dass Schwarze, Indianer und Frauen nicht gleichberechtigt seien und keine politischen Rechte verdienten. Die renommierte amerikanische Historikerin Heather Cox Richardson beschreibt diese Ansichten in zwei aktuellen Podcasts, in denen sie die Denkweise der südstaatlichen Sklavenhalter-Aristokratie mit den Ansichten und der Politik führender MAGA-Republikaner und enger Berater des derzeitigen US-Präsidenten vergleicht. Sie zitiert Henry Lee, einen führenden Politiker aus Virginia der 1850er Jahre, der sagte, dass Thomas Jefferson grundfalsch lag. Auch dieser Politiker erklärte unverblümt, dass Menschen nicht gleich geschaffen seien. Weiter heißt es, dass die Gesellschaft auf der Idee basieren sollte, dass weiße Männer eine überlegene Rasse seien. Lee prahlte damit, dass die Schwarzen in seinem Landkreis die Weißen zahlenmäßig weit übertrumpften, aber keiner der Schwarzen würde jemals politisch aktiv werden oder ein Mitspracherecht in der Politik erhalten. Noch unverblümter waren die Ansichten des US-Senators James Hammond aus South Carolina. Und nun zitiere ich aus Dr. Richardson aktuellstem Blog vom 31. Januar 2026. Im Jahr 1858 erhob sich Senator James Henry Hammond, ein wohlhabender Sklavenhalter: In allen sozialen Systemen muss es eine Klasse geben, die die niederen Aufgaben übernimmt und die mühsame Arbeit des Lebens verrichtet. Solche Arbeiter brauchen wenig Verstand und kaum Fähigkeiten. Sie mussten nur stark fügsam und loyal gegenüber ihren Vorgesetzten sein, die ihre Arbeit organisierten und dann die Gewinne daraus einstrichen, um diesen Reichtum in ihren eigenen Händen zu konzentrieren und die Gesellschaft effizient voranzubringen. Der Süden hatte die schwarzen Amerikaner in diese Rolle gedrängt. »Wir nutzen sie für unsere Zwecke und nennen sie Sklaven«, sagte er. »Auch im Norden gäbe es eine Klasse von Tagelöhnern«, fügte er hinzu, »der Mann, der von seiner täglichen Arbeit lebt, kurz gesagt die gesamte Klasse von Lohnarbeitern, von Arbeitern allgemein, wie sie sie nennen, alle sie sind im Wesentlichen Sklaven.« Hammond warnte jedoch, dass der Norden einen schrecklichen Fehler begehe. »Unsere Sklaven haben kein Wahlrecht«, sagte er. »Wir geben ihnen keine politische Macht. Eure Stimmen ab, und da sie die Mehrheit bilden, sind sie die Verwahrer eurer gesamten politischen Macht. Wenn sie das gewaltige Geheimnis wüssten, dass die Wahlurne stärker ist als eine Armee mit Fahnen und sich zusammenschließen können, wo würdet ihr dann stehen? Eure Gesellschaft würde umgestaltet, eure Regierung gestürzt, euer Eigentum aufgeteilt werden, einfach durch den stillen Prozess der Wahlurne.« Dr. Richardson zitiert dann Stephen Miller, den stellvertretenden Stabschef des derzeitigen US-Präsidenten. »Viele Länder haben im Laufe der Geschichte mit der Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte experimentiert. Der Westen, einschließlich Europa und die USA, ist die erste und einzige Zivilisation, die ausländische Arbeitskräfte einwandern lässt, denen volle politische Rechte gewährt werden, einschließlich Sozialleistungen und Wahlrecht. Alle Visa sind für diese Einwanderer eine Brücke zur Staatsbürgerschaft. In Amerika, so klagt Miller, gilt seit Generationen die Politik, dass jeder, der wirtschaftlich von einem Umzug in die USA profitiert, dies tun kann. Dazu in der USA das Wahlrecht ausüben kann und seine Kinder im Moment ihrer Geburt an vollwertige amerikanische Staatsbürger mit allen damit verbundenen Rechten und Vorteilen sind. Zum Abschluss seiner Überlegung kritisiert Miller die Demokratische Partei scharf, weil sie jedes Konzept einer ethisch begründeten Nation, die jemals in der Geschichte der Menschheit existiert hat, rundweg ablehnt. Zusammenfassend kommt Dr. Richardson zu dem Schluss, dass die damaligen und heutigen Ansichten einander sehr ähnlich sind. Wir werden uns in einem späteren Beitrag näher mit dem Phänomen der anti-egalitären Unterströmung in der Geschichte Amerikas befassen. Die Gewaltenteilung in der Regierung. Als die amerikanischen Kolonisten ihre Unabhängigkeit von England erklärten, schlugen sie eine neue experimentelle Regierungsform vor, die die Macht einer einzelnen Person, wie die eines Königs, oder einer bestimmten Institution, wie beispielsweise die Legislative, einschränken und auf einem allgemeingültigen System der Rechtsstaatlichkeit basieren sollte. Dieser letzte Gedanke war seit der Unterzeichnung der Magna Carta durch König John im Jahre 1215 ein nomineller Bestandteil der englischen Tradition, wurde jedoch von sämtlichen Königen Englands häufiger in Frage gestellt als gewahrt. Im 18. Jahrhundert fand die Idee der Rechtsstaatlichkeit breite Unterstützung durch die Atmosphäre der Aufklärung und wurde in den amerikanischen Kolonien allgemein als grundlegend für die individuelle und kollektive Freiheit anerkannt. Für ihr Regierungsmodell stützten sich die sogenannten Gründerväter, die die Verfassung entwarfen, auf die Ideen des französischen Philosophen und Politikwissenschaftlers Baron de Montesquieu. Bei ihm entstand die Idee der drei Gewalten: Exekutive, Legislative und Judikative, die durch ein System gegenseitiger Kontrolle, Checks and Balances, für ein Gleichgewicht der Macht sorgen. Darüber hinaus wollten die sogenannten Gründerväter ein zweites System der gegenseitigen Kontrolle zwischen der Zentralregierung, der Bundesregierung und den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten errichten. Sie hofften, dass dies die Einheit der Nation als Ganzes gewährleisten und gleichzeitig ein System der Subsidiarität ermöglichen würde. Nämlich dann, wenn es um die Regulierung und Verwaltung der kulturellen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft und die Durchsetzung der geltenden gesellschaftlichen Normen gemäß den Wünschen der Einwohner dieser einzelnen Bundesstaaten ging. Die amerikanische Verfassung ist somit ein Dokument, das die spezifischen Befugnisse der zentralen Bundesregierung begrenzt. Sie legt fest, dass alle Rechte und Befugnisse, die nicht der Bundesregierung übertragen wurden, den einzelnen Bundesstaaten oder dem Volk zustehen. Ein Großteil der innenpolitischen Auseinandersetzungen in den Vereinigten Staaten während ihrer 250-jährigen Geschichte drehte sich um die Frage, wo genau die Rechte der Bundesregierung enden und die Rechte der einzelnen Bundesstaaten beginnen. Dies gilt insbesondere für die Gesetzgebung zu sozialen und kulturellen Themen wie den Rechten des Einzelnen, der Religionsausübung, der sexuellen Orientierung und anderer sozialen Praktiken und Normen. Die fröhliche Melodie, die Sie gleich hören werden, heißt Yankee Doodle. Es war ein beliebtes Lied, das zur Zeit der amerikanischen Revolution auf eine ganz eigene amerikanische Art die Unterstützung für die Revolution und die Unabhängigkeit symbolisierte. Man macht sich über die Aristokratie lustig. Man lobt den amerikanischen Oberbefehlshaber Washington sowie alle Patrioten, die sich zusammengeschlossen hatten, um den Kampf gegen England zu unterstützen. Es ist nach wie vor ein beliebtes Lied, das die meisten Amerikaner in der Grundschule lernen. Man sollte beachten, dass der Krieg mit England bereits über ein Jahr vor der Unabhängigkeitserklärung begonnen hatte. Historiker schätzen, dass zu dieser Zeit, 1775, nur etwa ein Drittel der amerikanischen Kolonisten die Unabhängigkeit befürwortete. Ein weiteres Drittel der Bevölkerung waren überzeugte Anhänger des Königs von England. Der Rest hatte keine feste Meinung. Bis die Engländer begannen, den Kolonisten ihren Willen mit militärischer Gewalt aufzuzwingen, wäre die Mehrheit der Amerikaner damit zufrieden gewesen, wenn sie im englischen Parlament vertreten gewesen wären. Als die Engländer diese Forderung ablehnten und begannen, amerikanische Städte wie Portsmouth in Maine anzugreifen und zu zerstören, änderte sich die Stimmung. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung befürwortete wahrscheinlich eine Mehrheit diese Lösung. Diejenigen, die sich gegen die drastische Entscheidung aussprachen, zogen in großer Zahl nach Kanada und blieben König George III. Treu. Von 1775 bis 1781 kämpften die Amerikaner gegen eine weit überlegene Zahl besser ausgebildeter und ausgerüsteter englischer und hessischer Truppen. Der Herzog von Hessen stellte etwa ein Drittel der englischen Streitkräfte in der Revolution. Die Kolonien dagegen wurden von einzelnen fortschrittlichen europäischen Aristokraten unterstützt. Dazu kam eine große Anzahl französischer Generäle, Soldaten und Kriegsschiffe mit erheblicher finanzieller Zuwendung. Viele Historiker glauben, dass es die Entschlossenheit der neuen amerikanischen Siedler war, die ihnen letztendlich die Stärke gab, den Krieg mit entscheidender französischer Hilfe in der Schlacht von Yorktown im Oktober 1781 zu gewinnen. Es ging um individuelle Freiheit, um Unabhängigkeit. Es ging darum, sich selbst zu regieren. Seit 1781 sind die Amerikaner jedoch geteilter Meinung über die praktische Anwendung der beiden zugrunde liegenden philosophischen und politischen Prinzipien, sowohl in der Frage, wie das Land regiert werden sollte, als auch in der Frage, inwieweit Gleichheit angewendet werden sollte. Der ersten Regierungsform der Vereinigten Staaten lagen die Konföderationsartikel zugrunde, die eine sehr schwache Exekutive vorsahen und die meiste Macht den 13 ursprünglichen Staaten übertrugen. Das Volk wurde durch ein indirektes Wahlsystem vertreten, wobei nur weiße Männer mit Grundbesitz wahlberechtigt waren. Die Konföderationsartikel scheiterten als Regierungssystem und wurden 1787 durch die Verfassung der Vereinigten Staaten ersetzt, die ein Gleichgewicht zwischen Macht für das Volk und Macht in den Händen einer Person herstellen sollte. Tatsächlich wäre der heute populäre Anti-Trump-Protestruf No Kings auch damals sehr populär gewesen. Es gab jedoch immer wieder Einzelpersonen und Gruppen von Männern, ja, es waren immer Männer, die diese Idee in Frage stellten und die Vereinigten Staaten wieder in einen hierarchisch regierten Staat zurückverwandeln wollten. Mit einem Mann oder einer kleinen Gruppe von Männern an der Spitze, die den Rest des Landes, Frauen, Minderheiten, insbesondere Schwarze oder Nichtweiße, dazu zwangen, sich ihrem Willen unterzuordnen. Seit 250 Jahren stehen die Amerikaner also vor der grundlegenden Frage: Kann das amerikanische Experiment gelingen? Können wir ein Gleichgewicht zwischen dem Volk und einer effektiven, lenkenden Exekutive aufrechterhalten? Sowohl unsere innenpolitische Geschichte als auch unsere internationalen Beziehungen drehen sich um diese zentrale Frage. Der Kampf um die Macht in den Vereinigten Staaten ist heute nur der jüngste in einer langen Reihe von Bemühungen eines antidemokratischen Lagers und von Einzelpersonen, die glauben, dass eine ausgewählte Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Vermögens oder anderer Merkmale zur Establishment-Klasse gehören, die Macht über die gesamte gesellschaftspolitische Struktur Amerikas ausüben sollte. Präsident Trump handelt in diesem Sinne nicht allein. Seine Ansichten spiegeln die Denkansätze der ihn umgebenden Gefolgschaft. Seit Jahren argumentieren Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten tatsächlich die alleinige Exekutivgewalt in die Hände einer einzigen Person, nämlich des Präsidenten, legt. Konservative akademische Thinktanks wie die Heritage Foundation vertreten dieselbe Theorie. Die Mehrheit der Verfassungsrechtler ist jedoch der gegenteiligen Ansicht. Sie verweisen darauf, dass die Verfassung die Macht über die Regierung der Vereinigten Staaten ausdrücklich unter der Exekutive, der Legislative, Repräsentantenhaus und Senat, und der Judikative mit dem Obersten Gerichtshof an der Spitze aufteilt. Tatsächlich dominierte dieses Prinzip der Gewaltenteilung, der Checks and Balances, die amerikanische Regierungstheorie und Praxis von 1789 bis vor relativ kurzer Zeit im 20. Jahrhundert. Dabei versuchten sowohl demokratische als auch republikanische Präsidenten immer wieder mehr Macht in der Exekutive anzuhäufen. In der Vergangenheit waren starke Exekutivpolitiker wie Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Lyndon Johnson und Richard Nixon bestrebt, ihre Autorität und Macht zu maximieren. Das allerdings immer innerhalb des Rahmens des Regierungssystems der gegenseitigen Kontrolle. Der heutige Präsident und seine Anhänger im Obersten Gerichtshof und im Kongress sind die ersten, die das Amt des Präsidenten mit der Überzeugung bekleiden, dass alle Macht in den Händen des Präsidenten konzentriert sein sollte und dass sein Kabinett, der Kongress und die Gerichte nach seinem Willen handeln und seine Anweisungen ohne Frage umsetzen sollten. Dies ist in der praktischen Umsetzung derzeit möglich, weil die Republikanische Partei seit 2024 alle Fäden in der Hand hält. Die Mehrheit im Oberhaus, im Unterhaus und im Weißen Haus. Es gibt mit der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump eine absolute republikanische Machtkonzentration. Die Frage der rechtlichen und sozialen Gleichstellung aller Amerikaner, sowohl der Staatsbürger als auch der Green Card-Inhaber und der Bürger mit speziellen Aufenthaltsgenehmigungen, ist erneut ein zentrales Thema. Ja, Amerika ist in diesen beiden Punkten erneut gespalten. Das Ergebnis ist eine Krise in der Regierungsführung und in Bezug auf die Ideale der Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung, auf denen das Land begründet wurde. Im Rahmen des 250. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika werden wir uns mit den Herausforderungen befassen, denen sich das amerikanische Experiment in der Vergangenheit stellen musste. Wir werden sehen, inwiefern diese Krisen mit den heutigen Ereignissen vergleichbar sind, wie damals damit umgegangen wurde und inwiefern dies als Orientierung für die Zukunft dienen kann. The American Experience. Christa Kalinski-Becker und Todd Becker aus den USA zum 250. Geburtstag der Unabhängigkeitserklärung.